Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Not available in all states.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Liebe Freunde und Mitreisende, ich begrüße Sie ganz herzlich zurück hier an Bord auf unserer Fahrt in Richtung Zukunft. Ich hoffe, Sie wurden vom ersten Teil unserer Reise nicht völlig seekrank, sondern sind mittlerweile wieder gut erholt und voller Elan für die Weiterfahrt. Ich hatte ja schon ein bisschen angedeutet, nachdem es im ersten Teil mehr über jeden von uns selbst ging, möchte ich das Thema im zweiten Teil etwas ausweiten auf unsere Gesellschaft. Haben wir die Zukunft in unserem Land wirklich genügend im Blick oder ducken wir uns etwas vor ihr weg? Warum haben zurzeit so viele keine Lust, sie mitzugestalten? Was würde eine echte Aufbruchsstimmung in unserem Land erzeugen? Und was kann und sollte die Politik aus psychologischer Sicht leisten, um unser Schiff ein ordentliches Stück nach vorne zu bringen? Es wird eine sehr schöne Folge und ich habe sehr viel Freude daran gehabt, auch wenn die Recherche hierfür extrem aufwendig war. Stellenweise wühlt sie sie vielleicht ein bisschen auf, also überlegen Sie, ob Sie wirklich an Bord kommen möchten. Das Schiff hat noch nicht abgelegt. Da es gleich zwangsläufig auch ein bisschen politisch werden wird, einen kleinen Disclaimer vorweg. Alle meine Gedanken, die Sie gleich hören werden, leite ich ausschließlich aus meinem Fachgebiet ab. Konkrete parteipolitische Forderungen erhebe ich nicht. Das läge weder in meinem Kompetenzbereich noch erscheint es mir in meiner Rolle angemessen. Mein Fokus liegt ganz allein auf der Neurowissenschaft, der Medizin und der Psychologie. Voller Demut gebe ich dabei auch zu, dass diese Fächer letztlich auch nur eine Lesart von vielen sind und man muss meinen Schlussfolgerungen absolut nicht folgen. Aber die genannten Disziplinen können den Kurs um eine Zukunft auf eine wertvolle Weise ergänzen, wie ich glaube, weil sie sich an der Art bemessen, wie Menschen ihre Welt wahrnehmen, wie sie denken und vor allen Dingen, was sie brauchen, um motiviert zu handeln. Nicht mehr, aber auch nicht weniger, möchte ich aus meiner bescheidenen Perspektive in den Mittelpunkt dieser Folge rücken. Seien Sie also willkommen auf dem zweiten Teil unserer Reise. Betreten Sie ein großes Schiff, das dieses Mal für uns alle steht. Und halten Sie sich besser direkt an der Reling fest, denn es geht gleich ziemlich gewaltig los. Direkt zu Beginn werden uns nämlich ein paar Außerirdische damit drohen, das Schiff zu kapern. Ach, was sage ich, gleich den ganzen Planeten zu vernichten. Danach werden wir mit einer Zeitmaschine verreisen und wir werden das Gehirn dabei beobachten, wenn es über die Zukunft nachdenkt und dabei etwas sehr Spannendes feststellen, versprochen. Genießen Sie bitte außerdem in einer speziellen Kajüte des Schiffs eine ganz besondere Aussicht. Besuchen Sie mit mir bei einem Landausflug eine mittelalterliche Kathedrale und werden Sie Zeuge weltweiter Visionen von einem besseren Morgen, die uns allen Mut machen können. So, liebe Reisende, um es mit den Worten des großen Marty McFly zu sagen, es geht zurück in die Zukunft. Also, alle Mann und Frau an Bord, los geht's. Unsere Strecke führt uns zunächst in den Weltraum. Auf dem weit entfernten Planeten Drisolaris lebt eine technisch hochentwickelte Zivilisation in einem Drei-Sonnen-System. Die Lebensbedingungen dort sind äußerst instabil. Wiederkehrende Katastrophen bedrohen die Existenz der Bewohner. In den 1950er Jahren gelingt es den Menschen auf der Erde, erstmals Kontakt mit diesen Drisolariern aufzunehmen. Die Außerirdischen erkennen dabei, dass unsere Erde für sie ein geeigneter Zufluchtsort wäre. Also entscheiden sie sich zu einer Invasion, kündigen ihre Ankunft in etwa 400 Jahren an und brechen danach jeglichen Kontakt mit den Menschen ab. Die Menschheit weiß nun also, ihre Auslöschung steht bevor. Das, liebe Hörer, ist der Beginn des Romans Trisolaris des chinesischen Autors Liu Cixin. Er geht der niederschmetternden Frage nach, was passiert mit einer Gesellschaft, die weiß, dass sie untergehen wird? In seiner Geschichte reagieren die Menschen auf die drohende Apokalypse leider nicht mit einem kollektiven Handlungsimpuls, sondern mit Verdrängung, Angst und blindem Aktionismus. Zu Beginn relativieren viele die Gefahr. Wissenschaftler werden angezweifelt, die Verantwortung wird nach oben delegiert und der eigene Alltag läuft erstmal unbeirrt weiter. Im Laufe der Zeit jedoch bestimmt immer mehr Angst das Verhalten der Bevölkerung. Die Geburtenraten sinken und kulturelle Lähmungserscheinungen treten auf. Manche feiern Partys und lenken sich so gut ab, wie es irgend geht. Andere verfallen in eine Depression. Es entstehen Heilsfiguren, die zur Projektionsfläche für eine Hoffnung auf Erlösung werden. Und ab einem bestimmten Punkt zerfällt die Gesellschaft vollends. Demokratien lösen sich auf und das Leben wird zum Recht der Reicheren und Stärkeren, die sich das Überleben erkaufen oder erkämpfen. Ich halte diese bedrückende Erzählung für eine der wichtigsten unserer Epoche. Sie zeigt, dass Menschen emotional schnell überfordert sind, sobald die Lösungsbemühungen anstrengend werden oder länger andauern als die eigene Lebensspanne. Das Verantwortungsgefühl gegenüber anderen sinkt, sobald man weiß, dass man die Katastrophe selbst wahrscheinlich gar nicht mehr erleben wird. Trisolaris zeigt, dass die größte Gefahr oft gar nicht der Feind selbst ist, sondern die eigene Trägheit, sich nicht auf ihn vorzubereiten. Kehren wir auf die Erde zurück. Eine Invasion durch Außerirdische steht uns, Gott sei Dank, nicht bevor. Aber dafür zeichnen sich andere Probleme am Himmel ab, die uns in den nächsten Jahrzehnten, in Anführungsstrichen, überfallen könnten. Die umlagenfinanzierte Rente, das überteuerte Gesundheitssystem, schlecht ausgestattete und unterfinanzierte Bildungseinrichtungen, die wachsende Staatsverschuldung, um nur einige zu nennen, und über allem thronend die weltumspannenden Klimaveränderungen. Für so ziemlich alle dieser und weitere Herausforderungen bleiben uns keine 400 Jahre. Bei allen Dingen wissen wir, dass etwas Gefährliches kommt. Aber die Krux ist, dass wir ihre Konsequenzen noch nicht unmittelbar heute befürchten müssen. Dadurch werden die Umstände auch bei uns vielfach emotional entwertet, und zwar umso stärker, je weiter weg sie noch scheinen. Das Credo lautet, alle mal schön locker bleiben. Verantwortlichkeiten bleiben deswegen diffus. Allenfalls kommt es zur Symbolpolitik. Bestimmte Maßnahmen erzeugen kurzfristig zwar etwas Beruhigung, aber nicht zwingend Wirkung oder gar Lösung der Probleme. Und psychologische Abwehrmaßnahmen sind in der Bevölkerung bei uns aktuell auch bereits spürbar. Täglich werden wir Zeugen von Wissenschaftsfeindlichkeit, esoterischer Heilsuche und einer, wenn wir ehrlich sind, zunehmenden Erodierung demokratischer Grundprinzipien. Alles Folgen dieser impliziten Angst vor einer Zukunft des Niedergangs. Befragungen haben gezeigt, dass über 60% unserer Bevölkerung mit einem starken Gefühl von Verunsicherung nach vorne blickt und sich fragt, oh Gott, was kommt da eigentlich alles auf uns zu? Und steht überhaupt der richtige Kapitän am Steuer? Optimistisch in die Zukunft blicken in Deutschland gerade mal 26%. Das ist übrigens nicht überall auf der Welt so, denn die Vorstellungen von Zukunft sind relativ. Wir bewerten sie immer vom Standpunkt der eigenen Gegenwart. Ist sie schlecht, freuen wir uns auf sie. Daher blicken Menschen in Indien oder Brasilien zurzeit auch eher positiv nach vorne. Das, was kommen wird, ist wahrscheinlich besser als das, was in den letzten Jahren Realität war. Empfinden wir die Gegenwart umgekehrt als sehr gut, fällt es uns schon deutlich schwerer, sich auf die Zukunft zu freuen. Gefühlt kann es dann nur schlechter werden. So geht es vielen Menschen aktuell in unserem Land. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel gewonnen und daher jetzt viel zu verlieren. Man hat sich sehr an Wohlstand und Sicherheit gewöhnt und viele Aufstiegs- und Wachstumsgeschichten wirken irgendwie zu Ende erzählt. Eine ermutigende Zukunft, die besser sein wird als die Vergangenheit war, erscheint den meisten da nicht sehr wahrscheinlich. Das alles macht uns derzeit relativ anfällig für sogenannte Enttäuschungserwartungen, die wir von der Zukunft haben. Da wir gerade zusammen an Deck stehen, blicken Sie bitte mal auf die Wasseroberfläche. Beim Sturz in den Fluss unter uns scheint uns die Fallhöhe von hier oben beträchtlich zu sein. Wie reagieren wir nun darauf? Tiefeninterviews des Rheingold-Instituts in Köln zeigen angesichts des drohenden Abschwungs recht unterschiedliche Coping-Strategien in der Bevölkerung. Parallelen zum Roman Trisolaris sind dabei unübersehbar. Viele ziehen sich derzeit ins Private zurück und schaffen sich räumliche und zeitliche Wohlfühloasen. Da man gefühlt beim großen Ganzen eh nichts bewirken kann, kümmert man sich eben umso stärker um das eigene Leben. Der Longevity-Hype in unserer Gesellschaft wird von manchen Soziologen ebenfalls als Ausdruck eines solchen Rückzug in sich selbst gewertet. Wenn die Welt, so wie ich sie kenne, sterben sollte, kann ich doch zumindest mein eigenes Überleben irgendwie verlängern. Die Rettung der Welt wird zur Rettung des Ichs. Andere hoffen auf Erlösung und suchen nach Heilern und Gurus, die das Negative abwenden oder abschwächen. Sie hoffen auf tröstende Gedanken, dass alles, was kommt, irgendeinen Sinn hat und genau so richtig ist, wie es eben ist. Wiederum andere leben ihre Unsicherheit zurzeit auch recht hedonisch aus. Sie lenken sich ab, feiern opulente Partys auf dem Schiffsdeck und lassen es sich so gut gehen wie irgend möglich. Nach dem Motto, wenn das Schiff schon untergeht, dann bitte vorher nochmal alle Lichter an. Und leider gibt es auch immer ein paar extreme Spinner, die diese Welt einfach nur zerstören wollen, wie die paar Vollhonks, die kürzlich mehrere Stadtteile in Berlin vom Strom abschnitten und Menschen tagelang frieren ließen. Nicht, weil sie ein Zeichen setzen wollten, sondern weil sie den Kollaps wünschen, aus dem heraus sich die Welt erneuern soll. Dann gibt es da aber Gott sei Dank noch eine weitere Gruppe, über die wir viel zu selten und zu wenig sprechen. Es sind diejenigen Menschen, die in unserem Land gerade jetzt mit anpacken, wo sie nur können. Denn sie wissen, das, was sie heute tun, bewirkt morgen etwas. Sie fühlen sich mitverantwortlich für die Zukunft. Und sie wachsen geradezu über sich hinaus, sobald es eine Herausforderung zu bewältigen gibt. Es sind Menschen, die Zukunft als etwas begreifen, das nicht einfach so über sie hineinbricht, sondern das sie mitgestalten können. Zwischen 35% und 40% der Menschen bei uns sind ehrenamtlich tätig, sei es in der Bildung, Sportvereinen, im Katastrophenschutz oder in sozialen Hilfsdiensten. Das ist mehr als in jedem süd- oder osteuropäischen Land. Es erfüllt einen mit Stolz, wenn man solche Statistiken liest. Somit lautet ein erstes Zwischenfazit: Manche Menschen tun sich etwas schwer mit den Bedrohungen der Zukunft und wehren sie neurotisch ab. Andere wiederum engagieren sich sehr stark in unserem Land angesichts der Herausforderungen der Gegenwart, damit die Dinge in Zukunft gut bleiben. Ha, nehmt das, liebe Aliens! Lassen Sie uns an dieser Stelle noch ein Stückchen tiefer gehen und versuchen wir, die verdrängende und passive Haltung gegenüber weit entfernter Zukunftshorizonte noch ein bisschen besser zu verstehen. Die Gründe dafür finden wir in der Vergangenheit unserer Spezies und sie lassen sich bis heute in unserem Gehirn nachweisen. In einer Untersuchung aus Deutschland vor wenigen Jahren bat man etwa 300 Personen, sich vorzustellen, mit einer Zeitmaschine entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen. Wissen Sie doch, wie Marty in Zurück in die Zukunft das Jahr einstellen konnte, wohin sein DeLorean ihn bringen sollte? Also so ähnlich war es auch in der Versuchsanordnung des Experiments. Überlegen Sie doch selbst einmal, wie weit vor oder zurück würden Sie selbst reisen wollen, wenn Sie könnten? Ich verrate Ihnen mal, was die 300 Probanden angaben. Ich fand die Ergebnisse super interessant. Die meisten von ihnen wollten lieber in der Zeit zurück statt nach vorne. Im Schnitt waren sie bereit, mehr als 150 Jahre in die Vergangenheit, aber gerade einmal 40 Jahre in die Zukunft zu reisen. Was ist der Grund für diese Abneigung gegenüber der fernen Zukunft? Der Grund dafür ist in der Wissenschaft vielfach diskutiert worden. Man vermutet, dass wir ein allzu weites Zukunftsdenken schlichtweg nicht gewohnt sind. Deswegen fremdeln wir auch etwas damit. Im weitaus größten Teil unserer Geschichte waren wir stattdessen vollumfänglich mit den Problemen von heute und von morgen beschäftigt. Aber ein Denken an übermorgen war wenig hilfreich und deswegen haben wir uns damit auch nie so richtig angefreundet. Ferne Zeithorizonte lagen eher in der Hand Gottes. Wer sie unbedingt wissen wollte, musste die Bibel lesen. Da gab es nämlich die Offenbarung. Aber so richtig viel Bock auf Zukunft hatte man danach eher nicht. Und weil die ferne Zukunft kulturell keinen großen Überlebensvorteil bot, ist es auch kein Wunder, dass sie in unserem Gehirn so gar nicht richtig angelegt ist. Schauen wir dafür mal kurz in den Kopf. Ein Areal für unser Zukunftsdenken ist der Hippocampus. Er ist ein wesentlicher Teil unseres Gedächtnissystems. Ich habe Ihnen diese schnucklige Struktur in meinem Podcast schon öfter vorgestellt. Aber interessanterweise entstehen hier nicht nur Erinnerungen an das Gestern, sondern auch Bilder vom Morgen. Der Hippocampus konstruiert nämlich aus Erinnerungen und Erfahrungen Vorstellungen, wie die Zukunft werden könnte. Vergangenheit und Zukunft gehen anatomisch, also Hand in Hand. Und beides geht auch verloren, wenn der Hippocampus zerstört wird. Deswegen erleben Alzheimer-Patienten in der Regel nicht nur einen Verlust ihres Gedächtnisses, sondern auch der Imagination ihrer Zukunft. Sie können sie sich weder bildlich vorstellen, noch mit Worten detailreich beschreiben, geschweige denn strukturiert planen. In unserem Kopf ist aber noch eine weitere Struktur am Zukunftsdenken beteiligt und sie wird ein Dreh- und Angelpunkt für den weiteren Verlauf des Podcasts werden. Es ist der Gyrus cinguli, die sogenannte Gürtelwindung. Sie zieht sich exakt in der Mitte ihres Gehirns von vorne bis nach hinten durch. Wenn Sie Ihren Schädel also sauber in der Hälfte zerteilen, dann können Sie praktisch direkt drauf schauen. Ich empfehle Ihnen eine solche Schnittführung jedoch nicht. Ihre Zukunft wäre dann nur schwer vorstellbar. Die Gürtelwindungen sind jedenfalls extrem wichtig für Vorstellungen von der Zukunft, denn sie ergänzen unsere Gedanken um unser Ich, also die eigene Person. Wenn Sie beispielsweise an Ihren nächsten Urlaub denken, dann ist der Hippocampus aktiv, denn Sie formen ein ungefähres Bild von dem Hotel und wie die Umgebung aussehen könnte. Und Ihr Gürtel ist dabei auch aktiv, denn Sie selbst spielen in dieser gedachten Zukunft ja eine wesentliche Rolle. Es ist Ihr Urlaub. Vielleicht sehen Sie sich am Strand im Liegestuhl, während Ihr Partner Sie mit einer liebevollen Fußmassage verwöhnt, nachdem er Ihnen eine frische Piña Colada zubereitet hat. Träumen darf man. Danke, liebe Gürtelwindung. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Welche der beiden Strukturen nun bei Gedanken an die Zukunft anspringt, ist unter anderem eine Frage der zeitlichen Entfernung. Wenn wir an relativ nahegelegene Zeitabschnitte denken, sagen wir den Grillabend mit Freunden am Samstag, springen Hippocampus und Gürtel an. Wir stellen uns also die Zukunft bildlich vor und sehen uns selbst mittendrin. Deswegen freuen wir uns auch aufs Wochenende wie ein Schnitzel. Das passt ganz gut, ist ja auch ein Barbecue. Sobald wir aber an eine ferne Zukunft denken, ändert sich das. Achtung, der Hippocampus ist aktiv, aber der Gürtel fällt weg. Aus neuronaler Sicht spielt unser Ich in der entfernten Zukunft nämlich kaum noch eine Rolle. Wenn die Zukunft weit weg ist, ist sie uns mehr oder weniger egal. Und diese Unbekümmertheit einer weit entfernten Zukunft wird jetzt noch durch einen weiteren Umstand erschwert. Wir können sie nämlich gedanklich erfassen, aber niemals sinnlich. Das heißt, wir hören, riechen und tasten sie nicht. Zukunft hat nicht mal einen guten Geschmack. Anders als die Gegenwart. Alles, was wir jetzt tun, können wir in irgendeiner Weise mit unseren Sinnen erfassen. Während Sie beispielsweise am Abend ein Buch lesen, spüren Sie die Raumtemperatur des Kaminfeuers und Sie riechen möglicherweise den Gewürztee, der neben Ihnen vor sich hin dampft. Es sind diese 3 Sekunden der Gegenwart, von denen im ersten Teil der Folge schon die Rede war, in der wir unsere Welt wahrnehmen, ganz sinnlich. Der Tee in Zukunft ist dagegen völlig geruchlos. Genau das macht Zukunft zu einer abstrakten Vorstellung, aber nicht zu einem handlungsleitenden Gefühl. Ich weiß noch, wie ich als völlig unerfahrener Assistenzarzt einem starken Raucher in einem Beratungsgespräch sagte, wenn Sie jetzt mit dem Qualmen aufhören, dann ist Ihre Lunge in 30 Jahren nikotinfrei. Es erschien mir eine super kluge Form der Motivation. Was für ein Unsinn. Ich weiß noch, wie mein Patient mir wohlwollend zunickte und keine 20 Minuten später vor der Klinik schon wieder die nächste Zigarette rauchte. Kein Wunder. Ich hatte damals versucht, ein Bild von seiner Zukunft zu zeichnen, in der er überhaupt selber gar nicht stattfand. Für sein Gehirn lag das alles viel zu weit weg. Die Gürtelwindung interessiert sich nicht für die Lunge in 30 Jahren. Das war einfach kein Anreiz. Tja, Dr. Busch, gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut gemacht. Einfach gesagt, was weit weg ist, lässt uns kalt. Aus dem gleichen Grund sind ja auch Kreditgeber so erfolgreich damit, ihren Kunden Finanzierungsdeals anzudrehen, bei denen sie das Kapital jetzt bekommen, aber die zum Teil horrenden Zinsen erst später zahlen müssen. Im ersten Jahr nur 0%, hört sich super an, ein Rausch der Sinne in der Gegenwart. Was kümmert einen da das Kleingedruckte, in dem steht, dass die Zinsen danach rapide ansteigen werden? Je weiter weg, desto geringer die Wahrnehmung. Man fühlt es nicht, denn das Ich ist bei der Vertragsunterzeichnung nicht mit im Raum. Zusammenfassend wird also deutlich, dass wir evolutionär bedingt eher schlecht gerüstet sind für Gefahren, die schon jetzt drohen mögen, aber real noch in weiter Ferne liegen. Unser Gehirn ist eher für die nahegelegenen Zukünfte gebaut, also für Raubtiere in der Nacht oder die Ernte am nächsten Tag, aber eben nicht für statistische Risiken, exponentielle Prozesse oder systemische Kipppunkte. Je abstrakter und weiter weg die Gefahr ist, desto geringer ist das Ich an unseren Zukunftsgedanken beteiligt und desto schwerer fällt uns eine konsequente Strategie, angemessen auf solche Bedrohungen zu reagieren. Es ist wie im Roman. Die Erdenbewohner blicken der Zerstörung durch die Trisolarier in 400 Jahren gelassen entgegen. Was noch so weit weg ist, lässt ihre Gehirne kalt. Kommen wir zur Politik. Wenn wir ehrlich sind, erklärt das auch die gegenwärtige Situation in unserem Land. Ein Teil der Probleme ist insofern hausgemacht, als wir uns mit der Lösung jahrzehntelang nicht beschäftigen wollten. Jetzt müssen wir rückblickend erkennen, wir hätten viele unserer Sorgen möglicherweise gar nicht, wenn wir gestern etwas sorgfältiger an morgen gedacht hätten. Natürlich ist es immer schwer, über den Tellerrand zu blicken, solange der Teller noch voll ist, aber genau das wäre eigentlich die Aufgabe von guter Politik. Sie muss auf lange Sicht planen und Entwürfe einer Zukunft zeichnen, die deutlich über ein paar Monate oder Jahre hinausgehen, um keine Entwicklung zu verschlafen, die man später gegebenenfalls kaum noch nachholen kann. Wie der Schauspieler Peter Sellers einmal so schön sagte, Zukunft bedeutet, sich an der richtigen Stelle zu kratzen, bevor es einen juckt. Wie wir jedoch alle wissen, ist das nur selten der Fall. Vorausschauendes Handeln ist unpopulär. Mit dem jahrelangen Ausbau von Glasfaserleitungen oder der Renovierung des Schienennetzes landet man bekanntlich politisch keinen Stich. Nur die sehr nahe Zielerreichung garantiert auch Wählerstimmen. Und in einer Zeit, in der auch Politiker auf so, wie ich finde, erschreckende Weise abhängig geworden sind von wohlwollenden Journalisten, fokussiert man sich eben überwiegend auf die nächste Talkshow, in der man gut aussehen möchte und weniger darauf, in 25 Jahren für eine nachhaltige Politik gelobt zu werden. Politik wirkt heute getrieben und weniger gestaltend. Aber fassen wir uns an den eigenen Gürtel. Gelingt uns in der Bevölkerung eine solche Weitsicht denn besser? Seien wir kurz ehrlich. Jedes Mal, wenn eine neue unterirdische Stromtrasse durch eine Landschaft verlegt oder ein neues Windkraftrad aufgestellt werden soll, kommt es zum Aufbegehren der betroffenen Dorfgemeinschaft. Und wenn Brücken oder Straßen renoviert werden, herrscht erst einmal völliges Unverständnis und Missmut in den umliegenden Gemeinden. Ich ertappe mich übrigens oft selbst dabei. Ich weiß noch, wie ich kürzlich selbst im ersten Moment die Augen verdrehte, als ich erfuhr, dass die Gleisstrecke Regensburg-Nürnberg in diesem Jahr für mehrere Monate gesperrt werden wird und kein einziger Zug fahren kann. Was ich damit sagen will, ist, es fällt uns allen im Alltag schwer, die Zukunft im Blick zu behalten, sobald die Befindlichkeiten der eigenen Gegenwart verletzt sind. Sie merken, liebe Hörer, ich möchte nicht allein auf die Politik oder die Medien schimpfen, sondern uns alle ins Boot holen, denn Crew und Passagiere befinden sich auf einer gemeinsamen Reise in eine bessere Zukunft. Es sollte doch unser aller Ziel sein, oder? Lassen wir uns deswegen noch einmal überlegen, was wir und unsere Gehirne dafür bräuchten. Das Allerwichtigste, um den Hintern hochzukriegen, ist eine positive Aussicht. Nichts motiviert uns so sehr. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, dass ein Hotel seine Zimmer mit Fenstern hinten raus immer preiswerter vermieten muss. Keiner schaut nämlich gerne in Hinterhöfe, in denen die Mülltonnen stehen. Die Zimmer mit der Aussicht auf einen Berg oder auf einen See sind viel begehrter und deswegen natürlich auch deutlich teurer. Das gilt übrigens auch für die Kajüten auf einem Schiff. Eine positive Aussicht ist uns im wahrsten Sinne des Wortes etwas wert. Der Grund dafür ist aber allein kein ästhetischer, wie man meinen könnte, sondern vor allen Dingen ein inspirierender. Attraktive Landschaften motivieren uns nämlich, in sie einzutauchen. Einfach ausgedrückt, ich sehe etwas, wo ich unbedingt hin will. Und ganz ähnlich verhält es sich auch beim Blick in die Zukunft. Im Leben ein attraktives Ziel vor seinem inneren Auge zu sehen, erzeugt Lust darauf. Es steigert den Antrieb, gibt Kraft und macht Mut. Unsere Zuversicht entsteht immer durch eine Aussicht im Vorfeld. Noch mehr bringt sie uns übrigens in Schwung, wenn auch der Weg zu dem Ziel klar ist. So motivieren uns Fotos von durchtrainierten Körpern allein meist noch nicht für eine Diät. Es braucht einen klaren und detaillierten Plan, der signalisiert, ja, so könnte es klappen. Ziel und Weg gehören immer zusammen. Aber dann ist es besonders wirkungsvoll. Kernspintomografische Studien zeigen, dass Menschen in diesem Moment ihr Antriebs- und Belohnungssystem im Gehirn maximal aktivieren, sobald Ziel und Weg klar werden. So entsteht Aufbruchstimmung. Denn es kann einen gewaltigen inneren Antrieb erzeugen, wenn man weiß, wo man hin will und gleichzeitig, wie man auch dorthin gelangen kann. Eine kleine politisch-psychologische Randbemerkung, verzeihen Sie mir. Deswegen stimmt es unsere Republik zurzeit auch wenig zuversichtlich, dass wir uns mit Hunderten von Milliarden Euro verschulden. Es fehlt der Bevölkerung einfach der exakte Plan, in welche Aufbau-, Forschungs- oder Bildungsprojekte es denn ganz genau investiert werden soll. So grob ist das schon alles irgendwie angedacht, klar. Aber so richtig konkret? Das wäre aber wichtig für unsere Gehirne. Denn Geld an sich ist ihnen viel zu abstrakt. Erst die Ideen, wofür wir es ganz genau ausgeben, erzeugen die motivierenden Bilder, die Menschen auch Lust auf Zukunft machen. Aber neben einem attraktiven Ziel und einem realistischen Weg dorthin gibt es noch einen dritten Aspekt für Zukunftsmotivation in der Bevölkerung. Immer wenn ein Weg lang ist, brauchen Menschen kleine Zwischenstopps. Wenn sie mit einem Kreuzfahrtdampfer die Donau runterschippern, motiviert man sie auch nicht alleine durch das weit entfernte Endziel, sagen wir mal Budapest. Man hält sie stattdessen bei der Stange durch ein paar attraktive Städte entlang der Strecke. Beispielsweise so elektrisierende Metropolen wie Regensburg oder Wien. Aus touristischer Sicht sind solche Zwischenziele unverzichtbar, um während einer mehrtägigen Reise nicht die Spannkraft zu verlieren. Und genau so ist es auch in unserer Gesellschaft. Wenn wir langwierige Veränderungen gehirngerecht gestalten wollen, brauchen auch große Ideen kleine Etappen. Klimaneutralität im Jahr 2045 ist deswegen kein besonders motivierender Claim. Kaum jemanden versetzt es in Aufbruchstimmung, von ein paar überzeugten Klimaschützern vielleicht mal abgesehen. Vor dem Hintergrund, dass unser Gehirn mit weiten Zeithorizonten von 20, 50 oder 100 Jahren so seine Probleme hat, sind greifbarere Zwischenziele in zeitlicher Nähe wichtig. Besser wäre also zu formulieren, was man im letzten Jahr bereits erreicht hat, was man in diesem Jahr konkret vorhat und was man Positives im nächsten Jahr erwarten darf. Das klingt vielleicht zunächst erstmal lapidar, ist aber unverzichtbar. Es sind die kleinen Zwischenhalte, die die Motivation langfristig aufrechterhalten und die Mut machen, auf der Strecke weiter durchzuhalten. Schauen Sie bitte mal kurz nach Nordwesten. Dort gibt es nämlich ein Positivbeispiel bei unseren Freunden in England. In London informiert die Stadt ihre Bewohner sichtbar über Fortschritte der Luftqualität. etwa durch digitale Anzeigen oder verständnisvolle Visualisierungen im öffentlichen Raum. So wird transparent gemacht, wo Emissionen sinken, die Maßnahmen wirken und das konsequentes Verhalten schrittweise effektive Verbesserung bringt. Das stärkt das Vertrauen in der Bevölkerung, weil alle merken, dass man gemeinsam etwas bewirken kann. Noch motivierter wird es übrigens, wenn sich die Zwischenschritte schon bald persönlich lohnen. Auch hier gerne ein Beispiel aus dem Alltag. Wer kleine Kinder hat und mit ihnen wandern geht, weiß, dass man sie in aller Regel nicht mit dem Erreichen des Gipfelkreuzes in 10 Kilometern begeistern kann. Es interessiert sie haargenau null. Stattdessen müssen Mama und Papa kleine Zwischenbelohnungen in die Wanderung einstreuen. Zum Beispiel ein Eis auf der nächsten Almhütte oder ein Topfenstrudel, wenn man die übernächste Almhütte erreicht hat und so weiter. Und so schaffen es auch mittelmäßig motivierte Kids auf den Gipfel. Auch die Politik wäre gut beraten, anstrengende Wegstrecken zu almhütisieren. Ich glaube nicht, dass es den Begriff gibt, aber Sie verstehen sicher, was ich meine. Kleine Belohnungen für besondere Anstrengungen auf dem beschwerlichen Weg. Die Menschen zeigen, hey, die Anstrengungen lohnen sich. Dann machen die meisten nämlich auch mit. In Dänemark können Bewohner beispielsweise kleine Anteile an Windparks kaufen. Sehr einfach und völlig unkompliziert. Das Recht darauf ist sogar gesetzlich verankert. Das Ergebnis ist, dass sie als Gemeinschaftsprojekt erlebt werden und nicht mehr als Zumutung. Weil man persönlich etwas davon hat, duldet man die Windräder nicht einfach nur, sondern beteiligt sich an ihnen. Das ist doch großartig. Warum machen wir nicht etwas Ähnliches? In Deutschland ist das zwar prinzipiell auch möglich, aber so unfassbar aufwendig, dass das nur etwas ist für absolute Profis. Dabei ließen sich auch die Deutschen leicht begeistern, wenn man ihnen einen persönlichen Vorteil in Aussicht stellt. Erinnern Sie sich noch, wie sich 2020 unentschlossene Bereitwilliger gegen Covid-19 impfen ließen, sobald man ihnen eine Currywurst anbot? Ob man darüber den Kopf schütteln mag oder nicht, es ändert nichts an der Psyche darin. Bei einem persönlichen Vorteil, den wir aus einer Maßnahme ziehen, bricht oft unser Widerstand gegen sie. Selbst wenn wir nur ein paar der soeben genannten Motivationsmaßnahmen anwenden, nimmt das Schiff bereits deutlich an Fahrt auf. Eine Übersichtsarbeit der New York University, die vor wenigen Jahren den gesamten Forschungsstand bis dato auswertete, kam zu einem weissagenden Schluss. Und man kann diesen Befund, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Wenn Menschen auf die eben geschilderte Weise eine konkrete Vorstellung von einer besseren Zukunft bekommen, dann sind sie fast alle dazu bereit, schon jetzt in sie zu investieren. Und den Grund dafür kennen sie bereits. Es ist das Ich, das plötzlich wieder in unser Denken und Fühlen über die Zukunft zurückkehrt. Ab dem Moment, in dem sie persönlich bedeutsam wird, ist sie nämlich keine abstrakte Kognition mehr, sondern sie wird zur gefühlten Realität von morgen. Und man selbst erlebt sich mittendrin. Was kann es Motivierenderes in Zukunft geben? Vielleicht wird diese Form der Übersetzungsarbeit eine der wichtigsten politischen Zukunftskompetenzen überhaupt werden. Wie brechen wir große, einzelne Ziele auf viele kleine herunter? Womit fangen wir an? Wie sieht die nächste Etappe aus, ganz konkret? Und wie können wir es so gestalten, dass man kleine Verbesserungen schon bald im Alltag spürt? Das alles mag nicht immer ganz leicht sein und erfordert eine Menge Einfallsreichtum und Fingerspitzengefühl, aber es ist unter dem Strich alternativlos. Denn ganz an den Gehirnen der Menschen vorbei kann man die Zukunft eines Landes nicht gestalten. Jetzt kommt etwas sehr Schönes. Neben den wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen ich gerade sprach, existieren mittlerweile glücklicherweise zahlreiche Real-World-Beispiele, wo es Ländern richtig gut gelungen ist, und das besser als bei uns, die eigene Bevölkerung in eine solche Aufbruchsstimmung zu versetzen. So etwa der technologische Umbau Indiens 2015, für den die Politik damals unter dem Claim Digital India warb. Die Initiative zeigte früh erste Erfolge und die Menschen konnten die Vorteile daraus schon bald für sich nutzen. Das ließ sie die Kosten und die Anstrengungen mit dem Bau viel leichter schultern. Ein weiteres Beispiel. Estland digitalisierte unter dem Titel E-Estonia im Lauf weniger Jahre sämtliche öffentlichen Dienste. Und trotz ein paar Anfangsschwierigkeiten wurde der alltagsbequeme Nutzen von Serviceleistungen bald für alle spürbar. Die Bevölkerung ging den Weg mit. Damals stand übrigens ein Tiger als Symbol für den kraftvollen Sprung nach vorne. Und noch ein weiteres Beispiel sind die gewaltigen Bemühungen Singapurs für den Umbau zu einem sauberen und grünen Stadtstaat ab den späten 1960er Jahren. Die Bilder von wunderschönen Parks und die Einbettung vieler Häuser in die farbenfrohe Natur erzeugte die Zuversicht, in einer besonders lebens- und liebenswerten Stadt wohnen zu können. Und jeder weitere fertiggestellte Grünstreifen lockte neue Investoren an, die sich von dieser positiven Aussicht anstecken ließen. Alle genannten Beispiele, und es gäbe derer noch viel mehr, kennzeichneten drei Erfolgsfaktoren. Erstens, ein helles und farbenfrohes Zukunftsbild, das Herz und Hirn der Bevölkerung erfasste. Zweitens, ein realistischer Plan, der deswegen von einem Großteil der Menschen auch getragen und konsequent mitverfolgt wurde. Und drittens, die rasche Sichtbarkeit von Zwischenerfolgen, die signalisierten, auf dem richtigen Weg zu sein. Alles begann zunächst mit einer Vision. Wir Deutschen mögen sie irgendwie nicht. Wir tun sie eher als Hirngespinste ab, als seien sie Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Aber wenn ein Land keine Vision hat, dann kann ein Vakuum entstehen, das sich mit Ängsten füllt. Genau das erleben wir gerade. Wir ersehnen die Zukunft nicht, wir befürchten sie. Wir füllen sie nicht mit Träumen, wir füllen sie mit Ängsten. Kein Wunder, wir öffnen ja auch die Fenster nicht weit genug für eine gute Aussicht. Wo soll denn die Aufbruchsstimmung herkommen? Wo bleibt die Idee von einem Deutschland in 20 Jahren? Wie genau und ganz konkret soll es denn aussehen? Je genauer und detailreicher wir das entwickeln und je mehr wir es mit bunten und farbenfroher Lebendigkeit füllen, desto mehr Menschen könnte es auch anschubsen. Auch hierzu noch etwas Ermutigendes. Eine Studie aus Buffalo zeigte 2017, dass Menschen, die von einer gemeinsamen Zukunftsgeschichte gepackt werden, bereit sind, persönliche Nachteile dafür auch in Kauf zu nehmen. Wenn die Erzählung von der Zukunft stimmt, steigt bei vielen auch die Bereitschaft, sich an ihr zu beteiligen. Mehr Visionen zu wagen, wäre also ein guter Anfang. Und wenn wir es dann noch schaffen, sie in konkrete und realistische Pläne zu gießen und Menschen durch kleine Etappensiege spüren, ja, es geht voran, würde das viele unserer Zukunftsängste in echte Aufbruchsstimmung verwandeln. Manchmal hilft dabei auch ein gesunder Pragmatismus. Wir tun, was wir können, mit dem, was wir haben, dort, wo wir sind, sagte Theodore Roosevelt einmal. Es kann zielfördernd sein, erstmal ins Handeln zu kommen, statt monatelang am Mindset von Menschen rumzuschrauben in der Hoffnung, dass ihnen die Veränderung dann leichter fallen. Wäre das so, würden die Leute in Restaurants oder Bars heute immer noch rauchen. Manchmal muss man Dinge politisch einfach tun, um zu erkennen, dass Vorhaben gelingen. Dann wird das mit der Einstellung der Bevölkerung schon. Auch hier ein Beispiel, dieses Mal von unseren französischen Nachbarn. Das schöne Paris durchziehen seit einigen Jahren Hunderte von Fahrradwegen. Ich bin selbst mit meiner Familie im letzten Jahr mit einem Strahlen auf dem Gesicht quer durch die ganze Stadt geradelt, vom Montmartre bis zum Eiffelturm. Das war großartig. Die damals verantwortliche Bürgermeisterin Anne Hidalgo motivierte ihre Bevölkerung nicht primär mit moralischen Appellen, so wie wir es gerne tun, sondern mit ganz, ganz schnellen Handlungserfolgen. Entscheidender Hebel war das Prinzip, erstmal anfangen, dann sehen die Leute, wie gut es ist. Dabei ging sie sehr clever vor. Sie ließ neue Radwege nämlich zunächst provisorisch anlegen, sodass die Menschen die Vorteile unmittelbar erleben konnten. Weniger Autoverkehr, bessere Luft, leisere Straßen, mehr Lebensqualität. Und daraufhin bekannten sich immer mehr Menschen zu den Radwegen, sodass die Bürgermeisterin plötzlich von allen Seiten zunehmend Unterstützung erhielt. Irgendwann lief die Sache von selbst. So kann Wandel gehen. Die Gestaltung der Zukunft kann man nicht damit beginnen, dass man wartet, bis man alle auf seiner Seite hat. Das hat man nie. Stattdessen kann es viel sinnvoller sein, einfach mal anzufangen. Sobald die Leute die Vorteile spüren, ziehen sie auch mit. Richtungsanpassungen, falls nötig, kann man ja im Laufe der Reise jederzeit vornehmen. Auf See gibt es hierfür eine schöne Regel. Sie lautet: immer erstmal raus aufs Wasser. Den Kurs nachkorrigieren kann man immer noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Science Fiction jetzt so gar nicht Ihr Ding ist, möchte ich Ihnen zum Schluss noch einen anderen Roman an Ihr Herz legen. Vielleicht kennen Sie ihn auch schon, das Buch war einst nämlich mega erfolgreich und wurde weltweit von 20 Millionen Menschen gelesen. Das muss man als Autor erstmal schaffen. Der Roman beschreibt die Vision von einer Zukunft, die zur Lebensaufgabe ganzer Generationen wird. Er ist nicht nur extrem spannend geschrieben, sondern ich finde ihn auch hier sehr passend, denn er greift zahlreiche Aspekte von dem auf, was mir in diesem Podcast wichtig war. Die Geschichte spielt im 12. Jahrhundert, einer Zeit politischer Unsicherheit und religiöser Machtkämpfe. Im Zentrum steht die fiktive Stadt Kingsbridge, irgendwo in England, in der der idealistische Prior Philip den leidenschaftlichen Traum verfolgt, eine außergewöhnliche Kathedrale zu errichten. Höher, stabiler und schöner als alles bisher Dagewesene. Der Bau dauert viele Jahrzehnte und die ersten Baumeister sterben, während ihre Ideen in den nachfolgenden Generationen weiterleben. Immer wieder gibt es Rückschläge durch Krieg, Hunger oder politische Intrigen. Aber die Verantwortung für die generative Sache, die Zuversicht ist in jedem Fall zu schaffen und die Ausdauer, Stein für Stein weiterzubauen, machen die Kathedrale irgendwann möglich. Ihre Errichtung wird zum Symbol für sinnstiftendes Handeln, für eine Hoffnung auf Zukunft, an der sich alle beteiligen. Der Roman Die Säulen der Erde von Ken Follett aus dem Jahr 1989 spielt zwar im Mittelalter, ist aber eigentlich zeitlos. Die Kathedralen stehen für den Fortschritt, der nur unter vielen helfenden Händen entstehen kann. Er muss immer wieder verteidigt werden gegen unvorhergesehene Ereignisse, gegen Widersacher oder schlichtweg gegen die Angst vor Veränderung. Aber die Geschichte zeigt, was Menschen errichten und erreichen können, wenn sie an etwas Größeres glauben. Darin liegt, wie ich finde, sehr viel Reife und vor allem Würde. Das ist eine super Nachricht. Denn auch wenn unsere Gehirne dazu neigen, nicht allzu weit in die Zukunft schauen zu wollen, können wir eben doch nachhaltige und stabile Systeme bauen, wenn wir uns zwingen, wenn wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn das Projekt über unser eigenes Leben hinausreicht und wir selbst die Früchte dafür nicht unbedingt ernten werden. Die Geschichte erinnert uns an diese Stärke, die uns allen innewohnt. Abraham Lincoln, der 16. Präsident der USA, sagte einmal: Das Beste an der Zukunft ist, dass sie uns immer einen Tag nach dem anderen serviert wird. Das ist das Gute an ihr. Wir können sie nämlich Schritt für Schritt gestalten und uns langsam an sie anpassen. Nur anfangen sollten wir schon jetzt, falls doch ein paar Aliens kommen. Also, sursum corda, wie es in Asterix heißt, hoch die Herzen. Und als Neurowissenschaftler möchte ich hinzufügen, die Gehirne nehmen wir besser mit. Und damit das gelingt, wünsche ich mir etwas von der Politik und etwas von uns selbst. Von der Politik wünsche ich mir, dass sie eine positive Aussicht auf eine bessere Zukunft unseres Landes entwickelt, mit inspirierenden Bildern und Geschichten, die uns mitreißen. Ich wünsche mir außerdem einen realistischen Plan, der diese Vision auch möglich macht und der sich nicht nur an Legislaturen orientiert, sondern an einem tollen Land in 50 Jahren, sei es durch eine stabile Rentenfinanzierung oder einem intakten Gesundheitssystem oder einem effektiven Klimaschutz, den wir Schritt für Schritt, aber konsequent umsetzen. Von uns allen, einschließlich meiner Wenigkeit, wünsche ich mir dafür ein stärkeres generatives Bewusstsein und die Bereitschaft, an einer Zukunft zu bauen, die über jeden von uns hinausreicht und die sich nicht nur danach bemessen darf, dass es jedem Einzelnen in der Gegenwart maximal gut geht. Ich wünsche mir, dass wir alle für eine gute Zukunft auch ein paar Zumutungen erdulden, wenn sie nötig sind. Und nicht sofort in alle Richtungen schimpfen, nur weil eigene Interessen für das große Ganze auch schon mal zurückstehen müssen. Ich glaube, wenn uns das miteinander gelingt, dann dürfen wir auch das Vertrauen haben, dass uns wieder kathedrale Bauten gelingen werden. Dafür müssen wir manches neu denken, vieles anders machen. Aber genau das ist eine Fähigkeit, die wir viel besser können als so manche andere Lebewesen. Wir sind keine kleinen Panda-Bären, die eine extreme Gleichförmigkeit brauchen, um überleben zu können. Oder Koalas, die sich immer nur von Eukalyptus ernähren. Diese knuddeligen Tierchen bekommen tatsächlich schnell Probleme, wenn sich ihre Lebensbedingungen mal ändern. Wir dagegen können uns anpassen und unser Schicksal viel besser gestalten. Erst recht und umso mehr, wenn es gerade schwer ist. Das ist eine herausragende Stärke unserer Spezies. Wir vergessen es nur immer wieder. Nehmen wir uns also ganz getrost mehr Zeit für die Zukunft und ducken wir uns nicht aus lauter Angst vor ihr einfach weg. Schauen wir aus dem Bugfenster und behalten Flussverlauf und ein paar Aliens sorgfältig im Auge. Allein das macht uns schon besser. Studien zeigen nämlich, wir handeln in Zukunft verantwortlicher, sobald wir sie stärker in den Blick nehmen. Trisolaris geht leider etwas bitter aus für die Menschheit. Nur eine Handvoll überlebt. Aber der Autor wollte seine Leser nicht lehren, dass eine Rettung unmöglich sei, sondern dass es bei großen Herausforderungen naiv ist, auf einen strahlenden Helden zu warten, der sie uns abnimmt. Wir müssen es selbst tun. Der Roman ist ein Aufwachen für mehr Aufklärung und Vernunft. Menschliches Zukunftsbewusstsein konkurriert immer mit Gegenwartsbedürfnissen. Und beides müssen wir jeden Tag neu aushandeln. Aber ganz ohne Blick über den Rand des Tellers geht es nicht. Auch wenn er zurzeit noch einigermaßen voll ist. Im Wappen der USA stand bis vor kurzem ein lateinischer Ausdruck. E pluribus unum, aus allen das eine. Ehrlich gesagt wundere ich mich, dass damals in Europa niemand diesen wunderbaren Spruch an eine Kathedrale getackert hat. Wir haben dieses Prinzip schließlich schon gelebt, als es in Nordamerika noch mehr Präriewühlmäuse gab als Menschen. Und genau deswegen dürfen wir uns nicht ohne Stolz daran erinnern. Wir können Dinge bauen, die über uns hinausreichen. Ganz ehrlich, wir sind doch nicht irgendwer. Wir sind Deutschland. Wir sind Europa. Wir haben schon so viel Kathedrales erschaffen. Und wir schaffen es wieder, wenn wir uns auf eine gemeinsame Richtung einigen und unsere persönlichen Interessen auf diesem Weg alle ein bisschen zurücknehmen. Wir haben eine Zukunft, wenn wir jetzt Geschichte schreiben. Liebe Kreuzfahrttouristen, die MS Deutschland legt kurz an. Wir kommen zum Schluss dieser Folge. Der Smoothie geht jetzt kurz von Bord, aber ich steige schon nächsten Monat wieder zu Ihnen. Bleiben Sie doch bitte so lange nicht im Hafen liegen, sondern reisen Sie unbedingt weiter in eine gute Zukunft. Dazu gibt es nämlich keine Alternative. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge eine gute Weiterfahrt. Wenn Sie wieder auf dem Fluss sind, dann denken Sie vielleicht bitte kurz an mich. Ich werde heute Abend nämlich einen Roland Emmerich-Film schauen. Der hat jetzt nicht die gleiche Tiefe wie Trisolaris oder die Säulen der Erde, aber die Botschaft ist eine gute. Anfangs kommt es zu einer Katastrophe und so ziemlich alles geht erst einmal ganz schön kaputt. Aber die Menschen wachsen in der Krise über sich hinaus und besinnen sich auf das, was unsere Spezies ausmacht. Die Welt immer wieder aufzubauen, Stein für Stein und zusammenzuhalten, wenn es darauf ankommt. Schauen Sie mit oder besser noch, machen Sie mit.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
Hey, it's Flo here to say drivers who switch and save with Progressive could save hundreds.
Nice. With my new savings, I'll get some hiking gear. It'll be great for my outdoor era.
I don't know if it counts as an era if you just buy stuff.
I got a cute hiking backpack. It's an outdoor era.
Well, you only bought one thing. I don't think it's an era.
Well, I think we're in a agree to disagree era.
Yeah, sure, you're probably right. Anyway, with the money you could save by switching to Progressive, you can afford to switch to other things in life. It's
my savings era.
Also, everything you do is not an era.
Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.